Und der Ralf darf an die Kanzel gehen. Ist das schön. So sind alle gut aufgehoben. Ja, ich will mich kurz halten. Es war auch relativ kurz, dass ich übernommen habe. Es war noch nicht ganz klar, wer wird heute hier die Predigt halten, die Verkündigung. Ich habe mich bereit erklärt, das zu tun. Wieder mal wurde die Zeit sehr knapp. Das kenne ich aber schon. Ihr wahrscheinlich auch. Ich habe es oft genug gesagt. Der Predigttext ist aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Vorhin hat Oliver schon den Text gelesen gehabt. Ich lese nochmal ab Vers 3 bis 6. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns zum zweiten Mal geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung hat ihren festen Grund darin, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das schon jetzt im Himmel für euch bereit ist und er bereithält als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr ihm fest vertraut, wird er seine starke Hand über euch halten und euch bewahren, sodass ihr gerettet werdet und am Ende der Zeit das unvergängliche Leben bekommt, das er euch zugedacht hat. Welch ein Überschwang, welch ein herrlicher Text. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns zum zweiten Mal geboren. Er hat uns neu geboren. Er hat etwas Neues gemacht. Er hatte bereits etwas geschaffen. Vielleicht erinnert ihr euch an die ersten Seiten der Bibel, in der steht, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Er hat es sich ausgedacht. Er hat es geschaffen, kreiert, so gefügt, dass alles gut war. Es heißt, und siehe, alles war gut. Auch der Mensch, den er geschaffen hat, war gut. Gott freute sich, war top, war sogar sehr gut. Ein Meisterwerk, gelungen wie sonst nichts im Universum. Und dann, wenn man weiterliest, erkennt man sehr schnell, und das dauert gar nicht lang, da hält sich die Bibel ja nicht auf, kommen die ganzen Brüche, die dazu geführt haben, dass das entstanden ist, was heute ist, unsere jetzige Welt. Und da ist nicht mehr alles sehr gut. Da ist nicht mehr alles top. Da sind viele Brüche. Viel, was nicht mehr so ist, wie Gott sich ursprünglich eigentlich gedacht hatte, dass es sein soll. Und jetzt lobt Petrus hier in seinem Brief an die Menschen in Kleinasien diesen Vater im Himmel, diesen Gott, der das alles geschaffen hat, der auch Jesus Christus geschaffen hat und bei dem Jesus Christus jetzt ist. Den lobt er und sagt, er hat uns zum zweiten Mal geboren in seinem großen Erbarmen. Er hat was Neues gemacht in uns, das heißt, er pflanzte sozusagen in unser Leben, und das tut er in jedes Leben von den Menschen, die es zulassen wollen. Er pflanzt dieses neue Leben in unser irdisches Leben, in unser hier alltäglich brüchiges Leben hinein. In unserem Sein wächst es neu heran, in uns, in unserem Alltag, in unserem Versagen, in unseren Unzulänglichkeiten, in unserem kaputt sein oder auch in unserem Verlorensein, in unserer Hoffnungslosigkeit, in unsere Lieblosigkeit. Da rein pflanzt er ein neues Leben. In dieses Leben pflanzt er etwas, was auf die Ewigkeit zugeht. Und es wächst in uns schon jetzt zu etwas Unvergänglichem. Wir tragen also zumindest einen Keim in uns, der unvergänglich ist. In einer Welt, in der wir erleben, dass eigentlich alles vergänglich ist. In einer Welt, die so wie sie ist, manchmal schon unerträglich ist. Hier pflanzt er etwas Unvergängliches, während das äußere Leben vielleicht immer mehr verfällt, immer mehr abnimmt, immer mehr dem zustrebt, wohin alles strebt. Denn diese Welt, so wie sie ist, unterliegt dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Das ist jetzt ein Begriff aus der Physik, den ich ganz gerne zitiere. Vielleicht wisst ihr es noch. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Diese Welt ist einem stetigen Verfall unterordnet. Jetzt weiß man nicht so genau, wieso Verfall. Eigentlich sagt der Hauptsatz der Thermodynamik nur aus, dass alles, ich will das mal kurz hier lesen, weil das ist so schön formuliert. Wenn ich es sofort finde, dann kann ich es auch lesen. Nein. Jetzt habe ich es nicht. Nein, nein, nein. Die Natur strebt aus einem, Die Natur strebt aus einem Unwahrscheinlichen dem wahrscheinlichen Zustand zu. Der wahrscheinlichste Zustand ist immer der der größtmöglichen Unordnung. Warum zitiere ich das gerade? Das ist, weil ich sagen will, wie unser Leben ist. Und vielleicht wird jeder irgendwie doch zustimmen können. Das stellt man ja auch fest, spätestens und allerspätestens, wenn man Kinder hat und deren Zimmer versucht sauber zu halten. Der wahrscheinlichste Fall ist, dass alles der größtmöglichen Unordnung entgegenstrebt. Und so sind auch wir unterlegen dieser Welt, die von Natur aus letztendlich dahin strebt, dass sich alles irgendwie gleichmäßig verteilt. Das ist das Fachwort, heißt Entropie. Das Gesetz der Entropie sagt, Entropie nimmt zu. Das ist ein komisches Wort, aber es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich hier ein Glas Wasser habe und ich habe mir ein bisschen Traubensaft gemopst und das da reinschütte, dann könnte man jetzt sagen, jetzt habe ich gekleckert, na wunderbar, passt ja wunderbar. Eine Weile sieht es so aus, als würde der Traubensaft gar nicht mit dem Wasser können. Und wenn man so einen Moment wartet, oh danke, das ist super. Wenn man so eine Weile wartet, dann merkt man, dass das immer mehr versucht, sich gleichmäßig zu vermischen. Das ist eigentlich schon alles, aber auch nicht. Soll uns darauf nochmal bringen, alles in dieser Natur strebt auf die größtmögliche Unordnung, die größtmögliche Verteilung. Aber auch alles ist dem Zerfall unterlegen. Wir kennen das. Wir wissen, wie viel Energie wir aufwenden müssen, damit etwas nicht verfällt, kaputt geht, vergammelt oder eben sich mit ganz viel anderem mischt, was wir da gar nicht drin haben wollen. Das ist auch in unserem Leben so. Unser Leben ist auch immer so, dass es dem Zerfall zustrebt. Wir merken, wenn wir keine Energie in die Dinge reinstecken, unser Leben immer mehr in Chaos kommt oder auf Chaos zustrebt. Und das ist schon ein täglicher Kampf. Genauso der Kampf gegen die Unordnung im Haus, im Zimmer oder wo auch immer. Und jetzt kommt Gott und pflanzt da rein etwas Neues. Etwas, was diesen Gesetzen nicht unterliegt. Was dieser Entropie nicht unterliegt. Was diesem Natürlichen entflieht oder gar nicht mehr ausgesetzt ist. Und das nennt Paulus, ich sage immer Paulus, weil es so bequem ist, ist natürlich der Petrusbrief, wenn ihr aufgepasst habt, das nennt Petrus lebendige Hoffnung. Er hat etwas Neues gepflanzt, er hat uns neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ist das nicht wunderbar? Also ich finde, das sprüht so richtig die Freude, man spürt richtig, wie Petrus völlig begeistert ist davon. und wahrscheinlich jubelnd dann schreibt, gelobt sei Gott, oder hat das gesungen vielleicht. Es gibt ja auch ein Lied, das so heißt, das ist übrigens toll, der uns in seinem großen Erbarmen neugeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Die lebendige Hoffnung. Jetzt kommen wir zum nächsten Begriff, Hoffnung. Hoffnung eben nicht dem Verfall dieser Welt gnadenlos oder hoffnungslos ausgeliefert zu sein, ist lebendige Hoffnung. Wobei lebendige Hoffnung, man müsste jetzt fragen, ob es überhaupt eine Hoffnung gibt, die nicht lebendig ist, ist vielleicht ein Widerspruch in sich, weil Hoffnung ist ja immer irgendwie lebendig. Aber der erste Begriff, der einem einfallen würde, wenn man jetzt über Hoffnung nachdenkt, mag der eine oder andere denken an einen Spruch, den ich ganz oft höre, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist so gängige Meinung. Wird aber oft gesagt in einem Zusammenhang, der eher so ist, so, na, ich hoffe, es wird nochmal gut gehen. Na, ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm sein. Also lebendig ist die Hoffnung schon. Aber man muss natürlich fragen, worauf richtet sich die Hoffnung? Wer sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, der hofft, dass es am Ende nicht so schlimm wird, meistens. Wovon Petrus hier aber spricht, ist was ganz anderes. Der sagt nicht, na, hoffentlich wird es am Ende im Himmel nicht so langweilig sein. Na, hoffentlich wird es ganz lustig oder zumindest sind ein paar da, die ich kenne. Nein, er sagt, wir haben eine lebendige Hoffnung und die ist fest gegründet. Diese Hoffnung hat ihren festen Grund darin, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Das ist für ihn völlige Tatsache. Jesus Christus ist nicht tot. Er ist nicht tot geblieben und er ist es jetzt nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Jesus ist nicht tot. Er ist nicht mehr am Kreuz, ja, das sehen wir. Wir haben hier kein Kreuz, wo Jesus letztendlich noch dranhängt. Klar, man kann sich daran erinnern, wir haben gerade Karfreitag gehabt, wir haben dann auch Ostern gefeiert. Für Karfreitag mag das in Ordnung sein, sich zu vergegenwärtigen, Jesus hat an diesem Kreuz gelitten und ist gestorben. Aber heute leben wir doch von Ostersonntag, von dem Ostern, wo Jesus lebendig wurde und gesehen wurde. Und heute, genau wie die Sonntage, wenn wir uns treffen, möchten wir genau diesem Lebendigen ja begegnen. Möchten, dass er uns berührt. Dass er die Worte, die hier gesprochen werden, zu etwas Lebendigem machen. Das kann ich ja nicht. Die Lieder, die Zeugnisse, die Begegnungen, das Herzliche. Er macht es zu etwas Lebendigem. Und er ist auch der Grund dafür, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Vielleicht gibt es doch so einen Gegensatz dazu, gegen die lebendige Hoffnung. Das ist so, was so in der Welt an Hoffnung da ist. Und neben diesem Spruch gibt es da so ein ganz bekanntes und weit verbreitetes Hoffnungsscheinchen. Das sieht so aus. Und das scheint mir für ganz viele Menschen die größte Hoffnung zu sein. Ich meine, das kann man durchaus machen. Man kann Kreuzchen setzen in diese Felder und manchmal wieder jede Logik auch hoffen, dass man das große Los zieht beziehungsweise die sechs Richtigen hat. Man könnte da einige Anmerkungen zu machen, weil das ist ja ein ganz geschicktes Spiel. Gewinnen tut eigentlich immer nur einer. In dem Fall ist es unser Staat. Da könnte man sagen, naja, der Staat, der macht ja was Gutes damit. Mit so Lottoeinnahmen, da werden ja wieder viele gute Sachen gemacht. Weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt nicht so informiert, wo die Lottoeinnahmen am Ende dann hineinfließen. Aber ich weiß, fast ein Viertel aller Menschen in Deutschland macht jede Woche hier mit und gibt zwischen 17 und 35 Euro dafür aus. Pro Woche. Das ist ein Hammer. Das sind über 4 Milliarden, die da jährlich durchgehen durch diese Geldumverteilung. Und ich weiß nicht, ob die Leute es sich bewusst machen, aber von diesem Geld wird ja maximal die Hälfte wieder ausbezahlt. Also das würde ich auch mal gerne initiieren. Etwas, wo man mir Geld gibt und ich muss nur die Hälfte wieder zurückgeben. Super Schnitt, 50% Rendite. Ich glaube, da wärt ihr alle dabei, ne? So, und der Staat macht das so. Der sagt, 50% wird wieder in die Gewinnrunde gegeben. Der Rest gehört dem Staat. Wie gesagt, wenn er was Gutes damit macht, okay, soll es mir egal sein. Da kann man aber vielleicht an anderer Stelle diskutieren, das ist nicht heute mein Thema. Über 20 Millionen Menschen vertrauen hier drauf, hoffen hier drauf, setzen ihre Hoffnung auf etwas, was ihnen aus dem jetzigen Leben heraushilft. Erstmal ein guter Ansatz, vielleicht. Und natürlich, wer in Geldnöten steckt, dem ist es immer eine große Hilfe. Wer das nicht braucht, der braucht auch nicht Lotto spielen. Logisch. Aber seine Hoffnung auf ein paar Zahlen zu setzen, die kurioserweise, je mehr Leute es richtig haben, umso weniger Gewinn bedeuten, das ist noch ein Nebenaspekt von diesem Ganzen, dass ja immer nur die gesamte Summe ausgegeben wird, auf die verteilt wird, die dann gewonnen haben. Also auch wieder ein bisschen merkwürdig, die ihre Hoffnung darauf setzen. Setzen es zumindest auf etwas relativ Überschaubares, auf etwas eher Unwahrscheinliches, denn die Chance da, die genauen Zahlen vorab angekreuzt zu haben, die dann hinterher gewürfelt oder ausgelost werden, ist mit 1 zu 43 Millionen doch ziemlich klein und mit Superzahl 1 zu 430 Millionen nochmal kleiner. Da muss man schon sehr große Hoffnung haben, um etwas zu erreichen, was dann vielleicht aber auch dein Leben gar nicht richtig ändert. Was ist denn, wenn du dann die 1, 2, 5 oder 10 Millionen geerbt hast? Geerbt, sage ich schon, also gewonnen hast. Und es macht dein Leben gar nicht reicher. Du hast plötzlich ganz viele Freunde, die machen alles mit. Die gehen mit dir auf Tour, die saufen mit dir, die fressen mit dir, fahren mit dir in Urlaub. Ja, und wenn das Geld weg ist, sind die auch weg. Glaubt man nicht, dass die dann da bleiben. Also etwas, was am Ende irgendwo, ich sag mal, keine wirkliche Basis hat. Wie können wir auf so etwas hoffen, wenn am Ende gar nicht sicher ist, dass das auch trägt und einen festen Grund hat? Hier sagt Petrus, wir haben eine Hoffnung, die auf einem festen Grund gebaut ist. Dieser feste Grund ist, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das schon jetzt im Himmel für euch bereit ist. Ein Besitz, der niemals vergeht, der niemals verfällt, der niemals verrostet. Und das Beste, der dir auch nicht gestohlen werden kann. Besitz hier auf der Erde, das geht schneller als du denkst, da sind aber andere interessiert. Müssen nicht immer Diebe sein oder Räuber oder Einbrecher. Manchmal wundert man sich ja, in welchem Gewand die Diebe kommen. Aber ist ja auch egal. Hier sagt Petrus, es ist ein Besitz, der bereitsteht, nämlich das neue Leben, das unvergängliche Leben, das Leben, in dem auch keine Sünde ist, welches schon jetzt im Himmel bereit ist für uns. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Die gibt uns Kraft, eigentlich allem zu begegnen und alles zu erleiden, zu erdulden, durchzudringen. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Erst war es doch alles so schön. Und jetzt sagt er, deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt wird. Petrus schreibt hier an die Gemeinden in Kleinasien. Wenn hier Petrus schreibt, könnte man ja denken, warum schreibt eigentlich Petrus? Das sind doch die Gemeinden, wo der Paulus immer hingereist ist. Kleinasien hier, Ephesus, Laodicea und so weiter. Petrus schreibt an die. Also scheint das irgendwie ein bisschen danach gewesen zu sein. Vielleicht ist das schon die Zeit, in der Paulus in Rom festgehalten wurde. Oder gar später wurde er dort auch, glaube ich, umgebracht. Ja, und Petrus schreibt an diese Gemeinden, die natürlich einen schweren Stand hatten. Es ging ihnen nicht super, alles tutti. Die waren schon angefeindet dort. Diese Gemeinden hatten damit zu kämpfen, dass man sie argwöhnisch betrachtete. Was sind das denn für Leute? Die glauben an einen, der tot war und jetzt lebendig ist? Sehr kurios. Und zumal, das waren Leute, die jetzt nicht mehr mitmachen bei dem täglichen Kampf, den ja der normale Mensch, führt, um dem Verfall zu begegnen. Schnell noch eine Party, schnell noch danach auf eine andere Party, dann noch mal einen schnellen Film gucken, vielleicht noch einen kleinen Drink dazu nehmen, also möglichst alles mitnehmen, damit ich alles noch habe. Ich weiß ja nicht, was morgen ist. Wer weiß, wenn man diesen Zerfall mitmacht, dann kommt man ja an den Punkt, dass einem Angst und Bange wird. Wer weiß, was ich noch alles erleben kann. Wer weiß, wie lange die Zeit noch reicht. Das ist auch so ein Effekt, den wir erleben, den auch wir vielleicht an uns erleben, dass wir Panik bekommen. Und das macht einen manchmal total kirre. Dann versucht man, alles da reinzustopfen in dieses Leben, was man reinstopfen kann. Naja, dann guckt man halt nicht auf die Grenzen und die Gesetze und die Vernunft. Und dann sagt man so Sprüche wie, man gönnt sich ja sonst nichts oder ich möchte ja auch mal Freude haben. Gefährlich. Es muss nicht sofort schlimm sein, aber es ist gefährlich und es kann schlimm werden. Wenn ich aus dieser Haltung lebe und meinen Alltag gestalte, dann kann ich sehr schnell Blessuren einfangen, sehr schnell verletzt werden. Und was noch schlimmer ist, ich kann auch sehr schnell verletzen. Ich bringe dadurch noch mehr Zerstörung in die Welt, als ich es eigentlich möchte. Ich erreiche genau das Gegenteil von dem, was ich doch eigentlich selber für mich auch möchte. Ich möchte Beständigkeit, ich möchte irgendwo Sicherheit, eine Basis haben. Irgendwo diesen Trost, diesen Frieden. Es rauscht nicht alles nur vorbei und ich muss mitnehmen, was ich kriegen kann, sondern da ist noch was am Horizont und das kann ich fest in den Blick nehmen, da kann ich drauf zusteuern. Und jetzt verstehen wir vielleicht noch besser diesen Begriff lebendige Hoffnung, den Petrus hier meint. Diese lebendige Hoffnung wirkt in sich eine Kraft, die uns durchstehen lässt, wenn es mal schwierig wird. Jetzt sind wir hier in Deutschland ja recht gut dran. Es geht uns ja nicht an den Kragen im Moment. Es gab in Deutschland mal andere Zeiten. Da ging es denen, die Jesus richtig aufrichtig gefolgt sind, an den Kragen. Und wir wissen nicht, was nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist, ob man dann sagt, diese Christen mit ihren altmodischen Vorstellungen von Familie, die glauben, Junge und Mädchen sind noch verschieden, ne? So ein Kram, ne? Und am besten weg damit, ja? Und dann ist ganz schnell, dass man angefeindet wird, bis hin, man kann das auch sich ausdenken, dass es irgendwann so weit wird, dass Leute denken, es Übel kommt wirklich von denen, die da so altmodisch denken. An diesem alten Buch festhalten, ach, dieser Gott, der kann ja gar nichts tolerieren hier, ne? Und da merkt man diesen Kampf zwischen der Freiheit, die eigentlich der Mensch aus dieser Erde, aus dieser Welt will. Der will die Freiheit zu tun und zu lassen, was er will. So, da braucht mir keiner reinreden. Ich bin der, der es am besten weiß. Keiner ist so nah dran an mir wie ich. Und auf der anderen Seite Gott, der sagt, siehe, ich lege dir heute vor, Tod oder Leben, lebst du das weiter, wirst du unweigerlich auf den Tod zusteuern und wirst tot bleiben. Wählst du das Leben, kannst du Jesus vertrauen, dann ist heute der Tag, mit mir Frieden zu schließen. Mit mir, der das Leben selber ist. Das ist Gottes Einladung. Komm heraus aus deiner jetzigen Struktur, mit der du jetzt dein Leben versuchst zu meistern, und vertraue mir das an. Und dieses Leiden, was trotzdem natürlich noch da ist, denn wir müssen uns ja nichts vormachen, es ist ja nicht so, dass ich zu Jesus komme und jetzt geht der Himmel auf. Doch, es ist so. Es ist so. Ich komme zu Jesus, der Himmel geht auf. Und dann komme ich ja von diesem Erlebnis wieder runter. Das ist ja wie so ein Bergerlebnis. Man ist wirklich im siebten Himmel und dann taucht man wieder in die Erde. Und manchmal fällt man auch so ein bisschen auf die Erde. Aber es ist jetzt nicht so, dass immer alles gelingt und alles ist rosig und super. Wir erleiden auch da Schiffbruch. Es ist so. Das ist auch ein Gesetz dieser Welt, ein ungeschriebenes, wie auch immer. Aber wir müssen dann erleben, wie wir auch scheitern, wie wir an unsere Grenzen kommen, wie wir auch mit Gott nicht schaffen, das zu tun, was eigentlich Gott will. Nicht schaffen, das zu tun, was gut wäre. Noch in alte Verhaltensmuster zurückfallen, die uns wieder einfangen wollen. Vielleicht erinnern wir uns einfach zu sehr. Manchmal hört man nur ein Lied von früher und plötzlich knickt irgendwas um und wir denken, wow, und da war ich so gut drauf und sind sentimental und folgen vielleicht etwas, was dann am Ende weder für uns noch für andere gut ist. Nicht gut. Und jetzt sagt Petrus, ihr, die ihr eine kurze Zeit leiden müsst, das heißt, inneres Leiden gibt es, äußeres Leiden gibt es. Wir hier in Deutschland haben wenig äußeres Leiden, aber wir haben auch inneres Leiden, auch wir leiden an uns. Auch wir müssen letztendlich ein Stück weit frei werden von uns. Und da gibt es noch ein schönes Bild hier, dass er sagt, das geschieht nur, also dieses Leiden jetzt die kurze Zeit, das geschieht nur, damit euer Vertrauen auf Gott sich bewähren kann. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Vertrauen, das viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Welch ein schönes Bild. Also es geht auch um Prüfung. Das heißt, da zeigt sich, ob das echt ist. Oder ob du nur gesagt hast, oh ja, Jesus nehme ich noch mit. Super, jetzt geht's mir ja prima. Oder bist du bereit zu sagen, ich halte an dem fest. Bis hin, und das ist auch mein Gebet, ganz ehrlich, auch ich habe Schiss, bis hin zu dem Punkt zu sagen, koste es, was es wolle. Das kann man nicht leicht mal eben sagen. Vielleicht jetzt hier, ja. Oder mal ein Lied singen, Herr, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, aber wenn es dann soweit ist, dann geht uns alle dieses eine Körperteil auf Grundeis. Ich glaube, das ist so. Und darum ist es gut, wenn wir da ehrlich sind und nicht überheblich denken, so wie die Helden, laufen wir direkt ins Feuer rein. Es ist ja auch nicht so, dass man durch dieses Leiden irgendwas erkaufen kann. Leiden ist ja keine Währung, mit der ich jetzt mein ewiges Leben bezahle. So, je mehr ich leide, desto mehr investiere ich im Himmel oder so. Es geht nicht darum. Gott will uns dahin bringen, dass er sagt, selbst wenn Zeiten kommen, wo es dir wirklich ans Leder geht, wo es vielleicht um dein Leben geht, ja, sollst du stark genug werden und dein Vertrauen in mich festhalten, dass du das überstehst und dass du mich nicht loslässt. Und in der Zwischenzeit kann natürlich unser Leben sein, als würde uns Feuer unter dem Allerwertesten gemacht. Natürlich. Und ich finde, eines der schönsten Bilder, die ich mal gehört habe, ist das des Silberschmelzers. Weil Silber, wenn man es schmilzt, wird ja so flüssig. Und das Schöne ist, all die Schlacken, die da sonst drin sind, also das sind ja so Verunreinigungen, Gestein, irgendwie Substanzen jetzt, mit denen das Silber sonst in der Erde gefunden wird, die schwimmen dann auf. Und man sagt so, der Meister, der das Silber schmilzt, der schöpft diese Schlacken dann ab. Der nimmt die raus. Die kann er aber erst rausnehmen, wenn das Ganze so richtig heiß geworden ist, so richtig geschmolzen. So richtig im Feuer geläutert, sagt man ja auch. Und dann schöpft er das raus so lange, diese Schlacken. Und wir können uns vorstellen, was diese Schlacken alle sind. Meine Lieblosigkeit, meine Unzuverlässigkeit. Setz ein, was du willst. Gott will das wegnehmen. Und das macht er auch, wenn wir ihn lassen. Und er macht das so lange, bis er in dem Spiegel, der dann entsteht, sein Antlitz sehen kann. Weil es ist dann ein klarer Spiegel, ohne Verunreinigung, ohne Verzerrung. Und ich hoffe mit euch, dass wir alle bereit sind, an diesem, der es wert ist, festzuhalten. An diesem einen, der schon durchgedrungen ist, der nicht tot geblieben ist, festzuhalten über unseren Tod hier auf dieser Welt hinaus. Und in der Zwischenzeit müssen wir ein Stück weit sterben. Es gibt in uns Anteile, die müssen sterben. Diese Schlacken müssen raus. Sonst bleiben wir unvollkommen. Jetzt sag nicht, ja, wir sind halt unvollkommen und so bleiben wir und so. Hey, das Ziel ist schon, dass wir vollkommen werden. Und natürlich können wir sagen, gut, irgendwann bei Jesus sind wir vollkommen. Ist das ein Grund, jetzt schon zu sagen, ich falte einfach die Hände nicht oder lege die Hände in den Schoß und warte jetzt, bis ich dann bei Jesus vollkommen bin? Oder vielmehr, dass ich sage, hey, da fange ich jetzt mit an. Ich will doch dem würdig leben, die alten Motive hinter mir lassen, meine alten Hoffnungen. Ich will jetzt nicht mehr Lotto spielen, warten, bis die Millionen kommt und dann vielleicht erleben, dass das nicht trägt. Jetzt, hier. Und das schaffe ich, und das schaffst du, mit unserem Herrn Jesus. So nah, wie nur irgend geht. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Amen. Jetzt trinke ich mal.